Nun kommen wir zum Römerbrief. Ich möchte kurz zusammenfassen. Der Römerbrief beginnt mit einem Eingang, wie das oft üblich ist, in neutestamentlichen Briefen. So wie Häuser einen Eingang haben, so haben auch Briefe oft einen Eingang. Zu diesem Eingang gehört auch ein Gruß. Der Schreiber stellt sich vor, es wird gegrüßt und manchmal wird noch etwas anderes hinzugefügt an Persönlichem. Das ist besonders der Fall im Römerbrief. Der Römerbrief hat einen längeren Eingang, die Verse 1 bis 17 in Kapitel 1. In den Versen 16 und 17 gibt Paulus dann an, worüber er schreiben will. Er hat einen Wunsch, nach Rom zu kommen, weil er der Apostel der Heiden ist, der Nicht-Israeliten, der Menschen aus den Völkern. Und Rom ist die Welthauptstadt jener Zeit. Und wenn er Rom erreichen kann und er das Vertrauen der Gläubigen dort hat, erhofft er sich eine schnelle Ausbreitung des Evangeliums von dort aus in alle Welt. Bevor er aber dorthin kommt, soll die Gemeinde dort erfahren, was seine Predigt ist. Paulus predigt das Evangelium von Jesus Christus. Durch Jesus kommt Gerechtigkeit, das heißt Vergebung unserer Schuld und das Geschenk seiner Güte, seiner Gerechtigkeit in neuem Leben durch den Heiligen Geist. Das ist das Thema seines Briefes, die Heilsbotschaft, das Heil in Jesus Christus. Dieses Heil kommt uns zugute nur durch den Glauben an Jesus Christus und nicht durch eigene Leistungen, nicht durch das Einhalten von Vorschriften, die uns Gott gegeben hätte. Da würden wir nie nachkommen. Wir würden immer Versager bleiben. Doch Gott verlangt eine vollkommene Gerechtigkeit. Und diese kann uns nur geschenkt werden, auf Vertrauen hin. Das ist sein Thema. In einem ersten Hauptteil, ab 1, Vers 18, bespricht er nun die Not der Menschen. Wenn das Heil sein Thema ist, dann muss er aber erst von Heillosigkeit sprechen. Denn Menschen, so wie sie sind, leben in Sünde und haben kein Heil. Sie befinden sich unter dem Zorn Gottes. Dieser ist geoffenbart worden, so wie auch die Gerechtigkeit Gottes geoffenbart worden ist. Von diesem Zorn Gottes und der Schuld der Menschen spricht Paulus dann bis in Kapitel 3 hinein. Da sind nicht nur abtrünnige Menschen, die in Ausschweifung leben, sondern auch rechtschaffene Menschen, auch der Jude selbst. Alle sind verloren, sagt Paulus. Ab Kapitel 3, Vers 21 kommt er dann auf das Heil in seinem Wesen zu sprechen. Was ist das für eine Rettung, die Gott uns schenken will? Und wie wird das bezeugt im Alten Testament? Denn wer eine alttestamentliche Bibel hat, wie der Jude, der will auch, dass es dort zu finden ist, was Paulus zu sagen hat. Und Paulus kommt ihm entgegen in Kapitel 4 und zeigt ihm, dass Gerechtigkeit aus dem Glauben reichlich bezeugt ist im Alten Testament. In Kapitel 5 zeigt er uns noch etwas mehr über das Heil in seinem Wesen. Er zeigt, dass dieses Heil uns Zuversicht bringt und Hoffnung für morgen, ja für die Ewigkeit. Und am Schluss dieses Kapitels zeigt er auf, dass dieses Heil sehr, sehr groß ist. Es umfasst die ganze Zeit seit Adam und es umfasst alle Menschen und alle Sünden. Es ist keine Sünde so groß, dass sie nicht vergeben werden könnte. Kein Mensch so sündig, so weit weg von Gott, dass ihm nicht geholfen werden könnte. Nicht alle werden gerettet, nur die, die im Vertrauen zu Jesus kommen. Aber das Heil ist für alle da. Und wenn auch Sünde mächtig geworden ist, sagt Paulus, oder reich da ist, so ist doch die Gnade größer geworden und reicher. Gottes Gnade ist größer, denn die Not der Menschen. Folglich kann Gott Menschen helfen. Das ist das Wesen des Heiles in Jesus Christus. Das ist bis zu Ende von Kapitel 5. In den Kapiteln 6, 7 und 8 bespricht Paulus dieses Evangelium, dieses Heil, wie es sich auswirkt in unserem Leben als Gerechtfertigten. Wenn wir zu Jesus gekommen sind, wenn wir an ihn geglaubt haben, dann sind wir gerechtfertigt. In Kapitel 5 sagte er, wir stehen in der Gnade. Aber wie wirkt sich jetzt diese Rettung, dieses Heil aus? Denn auch nachdem wir Kinder Gottes geworden sind, leben wir von demselben Evangelium, durch das wir gerettet wurden. Es ist kein anderes Wort Gottes. Es ist dasselbe Wort von Jesus Christus. Er ist der Weinstock, wir die Reben. Er ist die wahre Quelle des Lebens. Und ein Christ lebt auch im Glauben. Hatte er nicht in Kapitel 1, Vers 17 gesagt, Gerechtigkeit aus Glauben zum Glauben. Aus Glauben oder durch den Glauben kommen wir zu Jesus Christus, um dann im Glauben weiter in der Abhängigkeit von ihm zu leben. Das stand, sagt Paulus, schon im Alten Testament so, bei Habakuk. Der Gerechte, aus Glauben wird er leben. Immer nur aus Glauben. Das ist das Thema der Kapitel 6 bis 8. Und Paulus zeigt, dass wenn das der Fall ist, dann ist keine Entschuldigung, in der Sünde noch weiter zu verharren. Wenn wir uns nach dem Gesetz ausrichten, was viele Christen leider geneigt sind zu tun, es ist ja viel einfacher. Man hat eine Reihe von Regeln, hakt sie einer nach der anderen ab und dann hat man etwas getan. Und dann kann man sagen, ich habe dieses getan, was ich zu tun schuldig war. Aber Gott verlangt noch mehr als das. Er verlangt vollkommene Liebe. Und wenn wir auch alle Regeln einhalten würden, da bleiben wir immer schuldig. Es ist also nicht der Weg, für Gott zu leben, wie der Jude es im Alten Testament tut, nach Vorschriften, sondern einfach aus der Gnade, aus der Vergebung, sich beschenken lassen. Das will Paulus uns deutlich machen in diesen Kapiteln. Wenn wir den anderen Weg einschlagen, Kapitel 7, dann werden wir entdecken, wie sündhaftig wir eigentlich sind und dass nichts Gutes in uns wohnt und wir nicht imstande sind, Gott wohlgefällig zu sein. In Kapitel 8 zeigt er uns dann, dass das Geheimnis dieses ist, dass man dem Heiligen Geist Raum gibt. Und dann können wir nicht nur Sieg haben über Sünde, sondern wir können Hoffnung fassen bei aller Schwachheit und Trübsal im Leben und wir dürfen für morgen zuversichtlich sein. Nichts kann uns trennen von der Liebe Christi. Und dann kommen die Kapitel 9 bis 11. Sie haben einen ganz besonderen Platz im Römerbrief. Sie schließen sich hier an. Bevor Paulus zum praktischen Leben kommt, in Kapitel 12, muss er noch etwas sehr Grundsätzliches besprechen, in den Kapiteln 9 bis 11. Wie gesagt, betrifft es in einem gewissen Sinne ganz besonders Israel, aber nicht nur Israel. In den Kapiteln 9 bis 11 geht es um die Heilsbotschaft und die Frage der Erwählung und der Verwerfung. Eine Frage, mit der manch ein Christ sich beschäftigt, manchmal auch ein Nicht-Christ. Es gibt manche, die kommen nicht zu Jesus Christus, weil sie sich stoßen an der Frage der Erwählung. Ich bin nicht berufen. Ich bin nicht erwählt. Diese Frage ist eine grundsätzliche. Und Paulus greift sie auf und bespricht sie anhand der Heilsgeschichte. Er zeigt auf, wie Gott in der Geschichte der Menschheit gehandelt hat. Und so wird klar, oder etwas klarer, was es um diese Frage ist: Erwählung und Verwerfung. Bin ich ein Kind Gottes? Bin ich erwählt? Oder bin ich verworfen? Wann geht man verloren? Wann wird man gerettet? Denn darum geht es. Bei Erwählung wird man gerettet, bei Verwerfung geht man verloren. In Kapitel 9 bespricht Paulus das Problem der Erwählung. Erwählung als Problem. Und er wird zeigen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Erwählung und Erwählung. Das heißt, es gibt zwei Arten. In Kapitel 10 zeigt er den entscheidenden Punkt auf zwischen Erwählung und Verwerfung. Was macht den Unterschied? Wann kann man sagen, man sei erwählt, und wann kann man sagen, man sei nicht verworfen, oder man müsste von jemandem sagen, er sei verworfen? Was ist der entscheidende Punkt, der Unterschied zwischen den beiden? Und im dritten Kapitel, Kapitel 11, zeigt er die Grenzen der Verwerfung auf. Verwerfung ist nicht notwendigerweise für ewig. Die Hölle ist ewig. Aber der Begriff Verwerfung als solchen, dieser Begriff, mit dem muss man, sagt Paulus, gleichsam vorsichtig umgehen. Besonders wenn wir an Israel denken. Aber kommen wir zu Kapitel 9 zurück und beginnen wir zu lesen. Wer eine Bibel dabei hat, der wird vielleicht etwas mehr davon haben. Allerdings werde ich nicht nach der Luther-Übersetzung lesen. Es tut mir leid, wenn das ein Hindernis wäre. Ich versuche, den Text etwas genauer zu erfassen. Ich hoffe, dass das Wort Gottes als solches uns dann dadurch kostbarer wird. Kapitel 9, Vers 1. Ich sage die Wahrheit in Christus. Ich lüge nicht. Mein Gewissen bezeugt es mit mir im Heiligen Geist. Ich bin in großer Betrübnis und habe unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen, denn ich wünschte, ich selbst wäre als Verfluchter von Christus entfernt für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, welche Israeliten sind, denen die Sohnesstellung gehört und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der gebührende Dienst und die Verheißungen, deren die Väter sind, Abraham, Isaak, Jakob, Josef und so weiter, und aus welchen nach dem Fleisch, das heißt nach irdischer Abstammung, der Messias ist, das heißt Christus, der verheißene Erlöser, der über allem ist. Gott ist er, gelobt in Ewigkeit. Amen. Amen bedeutet wahrlich, so sei es, so ist es. In diesen 5 Versen bringt Paulus seine Sorge um Israel zum Ausdruck. Es ist sehr passend, dass das so geschieht. Denn gerade bei der Frage der Erwählung meinen Menschen, Nicht-Christen wie Christen, sehr oft, und das ist die alte, hergebrachte Auffassung, an der Erwählung kann man nichts tun. Man ist einfach erwählt oder man ist nicht erwählt. Da kann man mit Gott nicht streiten, ringen, kämpfen. Man kann ihn nicht überzeugen. Gott wird entscheiden, wen er wählt und wen er verwirft. Und dabei bleibt es und wir können einfach nichts dazu tun. Das sitzt sehr tief bei Menschen. Und wenn Sie solche kennen, oder vielleicht sollten Sie selbst solche sein, dann sollten Sie hier schon Mut fassen bei diesen ersten 5 Versen. Wenn dem so wäre, warum soll Paulus dann noch Sorge tragen? Was macht das für einen Unterschied? Wenn jemand Sorge trägt, wenn jemand besorgt ist um einen anderen, dann doch deshalb, damit etwas anders werde. Paulus hofft, dass es anders wird mit Israel. Israel ist beides, erwählt und verworfen, beides. Und er will nicht, dass es verloren geht. Er will, dass es gerettet wird. Wenn es möglich wäre, wäre er bereit, in die Hölle zu gehen für seine Mitmenschen in Israel. Aber es ist nicht möglich. Nur einer konnte das tun, Jesus Christus. Und er hat es getan. Er hat eine ganze Hölle für alle Menschen geschmeckt. Es bleibt also bei einem Wunsch bei Paulus. Ich wünschte, ich könnte wünschen. Aber er kann es nicht. Aber er hat die Gesinnung seines Herrn und er wäre dazu bereit. Er sagt, ich wäre bereit, ein Verfluchter von Christus zu sein, anstelle von meinen Brüdern. Mit anderen Worten, die Juden, die Israeliten, die noch nicht zu Jesus Christus gefunden haben, noch nicht zur Gemeinde gekommen sind, sind von Gott verflucht, verworfen. Sie sind verloren. Aber er will nicht, dass sie verloren gehen. Solange man noch in dieser Welt ist, besteht immer noch Hoffnung zu einer Umkehr. Also, die Frage nach der Erwählung ist nicht so einfach, wie man sich das manchmal macht. Das wird Gott schon entscheiden. Manche leben einfach dahin. Ja, wenn ich in den Himmel kommen soll, dann komme ich in den Himmel. Wenn nicht, kann ich nichts dafür. Und dann lebt man einfach so dahin. Das ist auch eine Haltung. Eine sehr böse. Es gibt dann hinterher ein sehr böses Erwachen. Paulus trägt Sorge um sein Volk. Und auch wir sollten Sorge tragen um das Heil anderer. Nicht nur unsere Familien und Verwandten, sondern für alle, die noch nicht Jesus gekannt haben, die Jesus noch nicht kennengelernt haben. Wir sollten bereit sein, große Sorge zu tragen für sie und alles zu tun, damit sie gerettet werden könnten. Israel hat große Vorrechte, aber diese Vorrechte garantieren nicht sein Heil. Es gibt viele Menschen, die haben das Evangelium oft, vielmals und sehr klar und deutlich gehört. Aber das garantiert nicht, dass sie gerettet werden. Denn nicht das Hören, das Mitkriegen der Botschaft genügt, sondern das persönliche Vertrauen in Jesus Christus gesetzt. Die Hingabe seines Lebens, die Abgabe seines bisherigen Lebens, das Verlassen von Sünde, Satan und selbst, um dann Jesus Christus nachzufolgen. Also, die Sache der Erwählung ist nicht so einfach. Paulus macht sich große Sorge um sein Volk. Wir lesen weiter mit Vers 6. Ab Vers 6 bis Vers 13 zeigt Paulus, warum Israels Ausschluss vom Heil trotz seiner Vorrechte möglich gewesen ist. Israel hat große Vorrechte, ist aber ausgeschlossen aus dem Heil. Das heißt, sie sind nicht gerettet. Sie sind verflucht. Warum? Sollte jemand da sein, der meint, wir würden heute vom heutigen Israel sprechen und sagen, es sei verflucht als Volk, das ist nicht, was wir sagen. Hier wird keinem Antisemitismus das Wort gesprochen. Wir sprechen von der Perspektive des Apostels Paulus, der selbst ein Jude war und der sagt, dass eine Grenze sich durchzieht durch alle Menschen, egal zu welchem Volk sie gehören. Und Paulus will sagen, Israel ist bei dieser Grenze nicht ausgeschlossen. Es ist nicht so, dass Israel ein besonders böses Volk ist. Es ist so, dass Israel nicht ein besonders gutes Volk ist, das heißt besser als alle Völker. Darum geht es. Paulus will zeigen, dass wir alle gleich sind vor Gott, egal welche Vorrechte wir bekommen hätten. Jeder von uns kommt in den Himmel nur durch Jesus Christus. Und jeder geht verloren, wenn er nicht zu Jesus Christus kommt. Das will Paulus zeigen. Aber er muss sich jetzt mit diesem Volk befassen. Er kommt aus diesem Volk und es hat besondere Probleme mit dem Evangelium und er will ihm helfen. Auf diese Weise will er seinen Volksgenossen helfen, zu Jesus zu finden. Es hat solche in Rom, wohin er diesen Brief schickt, und er hofft, dass dort Juden zum Glauben kommen an Jesus Christus durch diesen Römerbrief. Wir fangen also zu lesen mit Vers 6, wo Paulus beginnt zu zeigen, warum es möglich ist, dass Menschen mit großen Vorrechten dennoch ausgeschlossen sein können aus dem Heil in Jesus Christus. Das heißt aber nicht, dass das Wort Gottes hinfällig geworden wäre, denn nicht alle, die aus Israel sind, sind Israel. Nicht alle, die aus Israel sind, sind Israel. Das ist ein sehr grundlegender Satz. Paulus sagt, Israel ist erwählt. Aber Israel kann auch nicht erwählt sein. Beides ist möglich. Er wird zeigen, dass der Grund, weshalb ein Israelit verloren gehen kann, ist nicht der, dass Gottes Erwählungswort zu schwach wäre. Gott hatte ja Israel erwählt. Und wenn ein Israelit jetzt verloren geht, dann müsste es doch so sein, dass Gottes Verheißung nicht Kraft hat, ihn durchzubringen. Nein, Paulus sagt, nicht daran liegt es, sondern weil nicht alle Israeliten bei der Erwählung bleiben. Die Erwählung, sagt er, war schon bei den Erzvätern eine ganz besondere. In Vers 7 sagt er, noch sind alle Kinder, weil sie Abrahams Same sind, sondern, und er zitiert, in Isaak wird dir ein Same genannt werden. Das heißt, es sind nicht die Kinder des Fleisches, das heißt der irdischen Abstammung, die Kinder Gottes sind, sondern die Kinder der Verheißung werden als Same gerechnet. Denn ein Wort der Verheißung ist dieses, um diese Zeit werde ich kommen und Sarah wird einen Sohn haben. Das ist eine Verheißung und Gott hält diese Verheißung ein. Abraham hat noch mehr Kinder. Er hat schon den Sohn Ismael, das war sein Erstgeborener. Aber auch wenn Ismael ein Sohn von Abraham ist, heißt nicht, dass er erwählt ist, die Linie der Verheißung fortzusetzen, sondern Gott bestimmt, wer diese Linie fortsetzen soll. An dieser Stelle sollte ich vielleicht etwas einfügen. Wir haben sowohl im Alten als im Neuen Testament zwei Völker Gottes. Im Neuen Testament können wir das schon verstehen. aber wir haben es auch im Alten Testament. Das Alte Testament kennt das Volk Israel als Volk Gottes. Aber Paulus oder die Schrift macht deutlich, dass es zwei Kreise hat. Der große Kreis ist das Volk Israel und der innere Kreis sind die, die nicht nur äußerlich, sondern auch im Herzen beschnitten sind. Die werden die Frommen genannt oder die Gerechten, die Heiligen. Das sind die, die umgekehrt sind von ihrem bösen Wege, denn jeder Israelit ist in Sünden geboren und muss sich bekehren, trotz dessen, dass er ein Israelit ist. Dazu ruft der Prophet Hesekiel auf. Hosea trägt Sorge um sein Volk. Ja, alle Propheten tragen Sorge um ihr Volk. Sie nehmen nicht an, dass jeder, nur weil er ein Sohn Abrahams ist oder Isaaks und Jakobs, dass sie dann schon bei Gott in Gnaden stehen. Es hat also zwei Kreise. Den großen Kreis, das Volk Gottes, das per irdische Abstammung von den Vätern herkommt. Ist man ein Kind von jüdischen oder israelitischen Eltern, dann ist man ein Israelit und gehört zum Volk Gottes. Das ist das große Volk Gottes. Dann hat es aber den inneren Kreis, einige in Israel, manchmal nur ein kleiner Teil, der Gott treu bleibt, wie zum Beispiel Daniel und seine Freunde. Der große Teil des Volkes musste in die Gefangenschaft. Einige gingen mit, die waren aber nicht selbst notwendigerweise so schuldig. Sie blieben Gott treu und konnten dann in der Ferne im abtrünnigen Volk ein Zeugnis sein. Auch Hesekiel geht mit. Auch Jeremia geht mit. Das sind Gerechte, die gehören zum inneren Kreis, aber sie sind dort ein Segen für die, die ungehorsam gewesen waren. So hat es also ein größeres Volk Gottes und ein kleineres Volk Gottes. Das größere Volk Gottes, sagt Paulus, wird erwählt, und das kleinere Volk Gottes wird erwählt. Wie? Wie kommt man zum größeren Volk Gottes? Paulus sagt, auf dem Wege, den Gott bestimmen wird. Nicht auf dem Wege, den ich bestimme. Das heißt, keiner von uns kann zu Gott kommen und sagen, so und so hast du zu verfahren mit mir. Ich habe ein Recht, in den Himmel zu kommen, oder ich habe ein Recht, zu dir zu gehören oder zu deiner Familie und so weiter. Niemand von uns kann Gott bestimmen. Die Frage, die in Römer 9 besprochen wird, ist nicht, bestimmt Gott den Menschen, sondern bestimmt der Mensch Gott? Und Paulus sagt, nein. Schau einmal, sagt er, du bist ein Israelit. Wie kommt das? Du berufst dich auf Abraham, ich bin ein Sohn Abrahams. Aber bedenke, nicht alle Kinder Abrahams gehören zum erwählten Volk Gottes. Abraham hatte mehrere Söhne. Er hat einen Sohn von der Hagar und er hat einen Sohn von der Sarah. Aber der Sohn der Hagar wurde nicht angenommen. Gott hat den Sohn der Sarah gewählt. Ein Vater, zwei Mütter. Erwählung nur durch die eine Mutter. Und dann sagt Paulus, das zweite Mal war es so. Wir haben einen Vater, eine Mutter und diese hatten zwei Kinder und sie waren sogar Zwillinge. Und bei diesen sagte Gott, nicht der eine, sondern der andere. Gott wählte, wer Erzvater des großen Volkes Israel sein sollte. Nicht Esau hat gewählt, nicht Jakob hat gewählt. Die haben geplant, aber nicht, weil sie so schlau waren, sondern weil Gott gehandelt hat. Gott hat bestimmt, auf welche Weise man zum großen Volk Gottes gehört. Und Paulus will nun deutlich machen, schau, das ist ein Beispiel dafür, dass man auch nicht auf eigenem Wege zum kleineren Volk Gottes kommt, sondern nur auf dem Wege, auf dem Gott es bestimmt. Nachdem ich das gesagt habe, glaube ich, können wir weiterlesen. Wir kommen zu sehr problematischen Versen. Ich doch glaube, das wird dann etwas leichter sein, diese zu verstehen. Vers 10. Aber nicht nur bei Sarah ist es so, sondern auch als Rebekka schwanger war von einem von ihnen. Denn als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der Vorsatz Gottes nach Erwählung bestände, nicht aus Werken, sondern aus dem Rufenden, wurde zu ihr gesagt, der Größere wird dem Geringeren Sklavendienst leisten. Wie geschrieben steht, Jakob liebte ich, aber Esau hasste ich. Dieses Wort ist missverstanden worden. Wir denken an Gefühle, wenn wir von Liebe und Hass sprechen. Gott tut das nicht notwendigerweise. Zu lieben heißt, sich zu nähern und Liebe zu zeigen, nicht nur Gefühle zu haben. Vor einigen Wochen, jetzt schon Monaten, besuchten wir eine Cousine von mir mit ihrem Mann. Und er erzählte kurz, wie das gelaufen sei, als sie sich kennenlernten. Er sagte, als ich ihr sagte, ich hätte sie lieb, dann hat sie gefragt, wie weißt du das? Ich glaube, das kommt nicht oft vor, dass ein Mädchen das sagt. Aber diese Frage war meiner Cousine gekommen, als dieser junge Mann auf sie zukam. Wie weißt du das? Es muss mehr vorhanden sein als nur Gefühl. Ist es nur Gefühl? Oder bist du bereit, das zu zeigen? Gott hat seine Liebe unter Beweis gestellt, sagt Paulus. Und Hass bedeutet, im Gegensatz zu Liebe, Abstand nehmen. Liebe heißt Annäherung. Man zeigt sie. Man zeigt Entgegenkommen und so weiter. Hass heißt in der Bibel Abstand nehmen. Gott hat die ganze Welt lieb. Es gibt keinen Menschen, den er nicht lieb hätte. Er hat Jesus für uns alle gesandt, damit wir gerettet würden. Und auch Esau hatte die Möglichkeit, gerettet zu werden. Denn dass es einen Messias geben sollte, das hatte auch Esau wohl schon gehört. Das war eine bekannte Sache seit Adam und Eva. Esau war also nicht ausgeschlossen vom inneren Volk Gottes. Er war nicht aus dem Heil ausgeschlossen. Aber Gott hatte entschieden, ihn nicht zu gebrauchen als Mitglied in dieser Kette der Verheißung auf den Messias hin. Er war nicht Samenträger des Volkes Israels. Samenträger war Jakob. Aus ihm sollte das Volk kommen, nicht aus Esau. Das größere Volk Gottes wurde auf diese Weise gewählt. Und Paulus sagt, damit es klar ist, dass es Gott getan hat, war das schon vor der Geburt bestimmt. Aber das heißt nicht, dass man schon vor der Geburt bestimmt ist, zum inneren Volk Gottes zu gehören. Paulus will hier nicht sagen, dass man schon vor der Geburt zum Heil oder zum Unheil erwählt ist. Er will zeigen, nur dieses zeigen, dass wir Gott nicht vorschreiben können, wie wir in den Himmel kommen. Er wird das tun. Und Paulus wird auch zeigen, wie das aussieht. Es ist nicht so, dass wir nicht um die Erwählung wüssten. Er wird uns Licht darüber geben. Wir lesen weiter mit Vers 14. Ab Vers 14 zeigt Paulus, warum Israels Ausschluss aus dem Heil gerecht ist. Warum Gott ein Recht hat, Israel zu verwerfen, wenn er das will. Zuerst einige Fragen. Was werden wir also sagen, fragt Paulus. Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne. Nie und nimmer, könnte er sagen. Denn er sagt zu Mose, ich werde barmherzig sein, gegen wen immer ich barmherzig sein werde, und werde mich erbarmen, über wen immer ich mich erbarmen werde. Dies ist das vielleicht das schwierigste Wort im Kapitel. Ich werde mich erbarmen über den ich mich erbarmen werde. Und jetzt denkt der Mensch, aha, jetzt ist es doch so. Ich kann nichts dafür, wenn Gott will, dass ich Barmherzigkeit erfahre, dann wird es so sein. Wenn nicht, ich kann nichts dafür. Was sagt Paulus hier eigentlich? Paulus sagt nicht, dass Gott willkürlich handelt dem Menschen gegenüber, sondern er sagt nur, du Mensch kannst nicht zu mir kommen wie ein Handelsmann und sagen, hier habe ich dieses und ich werde tauschen. Ich gebe dir dieses und du gibst mir das Heil. Niemand kann so mit Gott handeln. Der Pharisäer kommt in den Tempel und sagt, ich habe dies und dies getan, sagt Jesus. Er zählt es auf, aber ein anderer kommt und bittet einfach um Gnade und der geht hinaus gerechtfertigt, aber der erste nicht. Das heißt, der Mensch kann nicht zu Gott kommen und Gott vorschreiben, wie er in den Himmel kommt. Die Art und Weise, wie er das geschieht, wird Gott vorschreiben. Und diese Vorschrift hat er uns gegeben. Das ist kein Geheimnis mehr. Noch einmal. Ich werde barmherzig sein, gegen wen immer ich barmherzig sein werde. Und wer ist das? Wer ist der, gegen den Gott barmherzig ist? Wer ist das? Das wissen wir doch. Das ist der, der auf Werke verzichtet, der mit seiner ganzen Schuld, Versäumnis, zu Gott kommt und einfach um Gnade hofft. Das ist der, gegen den Gott sich barmherzig erweisen wird. Nicht dem gegenüber, der sagt, dieses bringe ich jetzt, ich habe dies und das geleistet. Nicht so. Gott hat vorgeschrieben, es wird nur durch Gnade sein und es wird nur durch den Glauben sein, nur durch Vertrauen, nicht durch Leistung, durch ein Wirken unsererseits, nicht durch das Einhalten der Vorschriften Gottes, denn niemand von uns hält die Vorschriften Gottes ein. Wenn es heißt, ich werde barmherzig sein, gegen den ich mich barmherzig erweisen werde, dann wissen wir, wer das ist. Das ist der, der mit seiner ganzen Schuld nur auf Gnade hofft. Dem hat Gott versprochen zu helfen. Charles Spurgeon sagte, und wenn du so zu Jesus kommst, er kann dich nicht abweisen. Es ist unmöglich. Er muss dich annehmen. Er hat's versprochen. Er kann sein Wort nicht brechen. Er muss sein Wort halten und wird es tun. Kommst du zu ihm wie ein reumütiger Sünder im Vertrauen, dann wird er dich annehmen. Keine Willkür. Wir haben die Verheißung. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Es ist aber nur so, dass Gott diesen Weg bestimmt. Das ist der Weg, den er vorschreibt. Und man wird auf keinem anderen Wege kommen. Es mögen viele Wege nach Rom führen, aber nur einer führt in den Himmel. Da haben die Christen von Albstadt mal ein Traktat angefertigt. Und an der Vorderseite steht geschrieben, wie kommt man von Albstadt in den Himmel? Eine sehr gute Frage. Wie kommt man von Albstadt in den Himmel? Das war also gerade für die Albstädter zugemessen. Wie kommt man von Weißenturm in den Himmel? Auf dem Wege, den Gott vorschreibt. Was ist dann der Weg? Keine Willkür Gottes, sondern der Weg der Gnade und der Barmherzigkeit. Man kommt im Vertrauen auf sein Wort mit seiner ganzen Schuld. Sollte jemand hier das noch nicht gemacht haben, getan haben, der darf heute kommen. Ja, aber ich bin noch nicht ganz bußfertig genug. Ja, und warum nicht? Damit bringen Sie nur Ihre Rebellion zum Ausdruck. Sie wollen nicht. Aber wenn Sie wollen, kommen Sie. Dann fragen Sie nicht nach Buße. Dann fragen Sie nach Jesus. Und kommen Sie so, wie Sie sind. Sie dürfen kommen, so wie Sie sind. Sie werden nicht bleiben, wie Sie sind. Aber anders wird man nicht, bevor man zu Jesus kommt, sondern nachdem man zu Jesus kommt. Wir lesen weiter. Dann ist es also nicht eine Sache des Wollenden. Heißt das jetzt, wer da will, der komme, der darf nicht kommen? Nein, das ist nicht, was Paulus sagt. Jedes Wort in der Schrift hat seinen Zusammenhang. Und der Zusammenhang hier ist der, dass wenn jemand strebsam ist wie ein Jude, der das Gesetz hält und auf diesem Wege hofft, Gott zu beeindrucken, ihn zu imponieren, es wird nicht geschehen. Nicht, weil ich es will, sondern wenn Gott es will. Und er will, dass die Schuldigen kommen, die dürfen kommen. Nicht des Wollenden, noch des Laufenden, der sich ungeheuer bemüht, ja, sich anstrengt. Nicht der, sondern der zugibt, ich bin nicht gelaufen, ich habe nicht gewollt, ich war ein Rebell und ich komme jetzt so, wie ich bin. Der findet Gnade, sondern des Barmherzigen, nämlich Gottes. Denn die Schrift sagt zu Pharao, eben hierzu stellte ich dich auf, nachdem er schon da war, nicht bevor er geboren wurde. Die Sache mit Pharao muss im Alten Testament nachgelesen werden. Sie hat zwei Etappen. In der ersten Etappe haben wir es mit Gott und Mose zu tun. Das ist die Vorgeschichte. Da erzählt Gott Mose, wenn du nach Ägypten gehst und dort zu Pharao sagst, lass mein Volk ziehen, wird Pharao, der König von Ägypten, sagen, ich will euch nicht ziehen lassen. Gott wusste im Voraus, dass Pharao nicht bereit sein werde. Aber er soll immer wieder zu ihm gehen. Und dann heißt es später im Text, aber ich werde Pharaos Herz verstocken. Wann? Nachdem Pharao sein Herz verhärtet hatte. Das heißt, Gott behält es sich vor, wenn ein Mensch immer wieder Nein zu ihm sagt, Ja zu diesem Nein zu sagen. Du willst nicht, also jetzt sollst du auch nicht. Das behält Gott sich vor. Und Gott kann immer noch Ehre aus seinem Leben holen. Pharao wollte nicht und Gott sagt, gut, wenn du nicht willst, du wirst das Volk dennoch ziehen lassen, aber ich werde mich an dir verherrlichen. Du wirst es ziehen lassen müssen. Ich werde meinen Namen groß machen in Ägypten, gerade trotz deines Widerstandes. Es ist nicht so, dass Gott Pharao vorher bestimmt hatte, ein Werk des Zorns, ein Gefäß des Zorns zu sein, sondern Gott antwortete auf das Nein von Pharao. Jeder Mensch darf zu Gott kommen. Pharao wollte nicht. Und dann hat Gott ihn beim Wort genommen. Gott sei Dank, wenn er uns Zeit gibt, umzukehren von unserem Nein. Es gibt manch einen, der immer wieder Nein gesagt hat, aber dann kommt doch der Zeitpunkt, wo er dann zu einem Ja findet. Und es kann sein, dass sie schon 1000-mal Nein gesagt haben. Und Gott hat sie oft gerufen. Aber solange sie noch leben, besteht Hoffnung.
auf Buße. Die Schrift lehrt uns, dass wir diese Hoffnung nie aufgeben sollten. Wir wissen nicht, wie Gott handelt, aber von uns aus, sagt die Schrift, dürfen wir immer auf Buße hoffen. Dann ist es also nicht eine Sache des Wollenden, noch des Laufenden, sondern des Barmherzigen, nämlich Gottes. Denn die Schrift sagt zu Pharao, eben hierzu stellte ich dich auf, damit ich meine Kraft an dir erzeigte und damit mein Name verkündet würde auf der ganzen Erde. Dann ist er also barmherzig gegen wen er will und er verhärtet, wen er will und wann er will. Nicht willkürlich, sondern nach ganz bestimmten Kriterien. Ab Vers 19 verteidigt Paulus die Argumente, die er eben gebraucht hat. Er hat gesagt, Gott ist gut, aber er ist frei. Und er hat gesagt, Gott ist groß und ist frei. Und aus diesen Gründen darf er handeln, wie er will. Jetzt verteidigt er diese Argumente. Du wirst hieraufhin zu mir sagen, warum tadelt er noch? Denn wer hat seinem Ratschluss widerstanden? So. Wer, o Mensch, bist du, dass du Gott entgegnest? Wird etwa das Geformte zu dem Formenden sagen, warum machtest du mich so? Oder hat der Töpfer nicht Vollmacht, über den Ton aus derselben Masse ein Gefäß zur Ehre und ein anderes zur Unehre zu machen? Gerade, es ist merkwürdig, aber das, was hier gesagt wird, geschieht gerade dort, wo man sich auf diese Verse beruft. Ich weiß nicht, ob das bei Ihnen ein Problem ist. Aber es gibt solche, die sagen, Gott ist willkürlich, er wird schon entscheiden, ob ich in den Himmel komme oder nicht. Und dann spottet man über den Gott, der so willkürlich wäre. Und gerade das wirft Paulus uns vor, dass wir Böses bei Gott fänden. Aber wollen wir nicht zu weit wegschauen auf andere? Dieses Problem liegt sehr nahe bei uns allen. Die meisten von uns haben schon sehr, sehr schwere Not gehabt an irgendeiner Stelle und oft mehrfach sehr schlimme Not erlebt. Hatten wir mal in diesen Zeiten die Neigung, Gott die Schuld zu geben, zu fragen, warum tust du das mit mir? Kam nicht dieser Gedanke? Und ist nicht Murren gerade das, dass ich nicht zufrieden bin mit den Wegen Gottes? Wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich sagen, ich habe Gott Schuld gegeben, er hat ungerecht mit mir gehandelt. Und dann tun wir genau dasselbe, was Paulus hier seinem Leser sagt. So, o Mensch, wer bist du, dass du auf diese Weise auf Gott reagierst? Gott ist nur gut und Gott ist immer nur gut. Es ist nichts Böses an ihm. Und egal, welche Wege er mich führt, sie sind immer die besten Wege für mich. Immer die besten Wege. Wir merken also, diese Verse sind sehr, sehr praktisch für uns alle. Gott zeigt uns hier am Beispiel Israels, wie wir alle genauso sind. Und jeder von uns kann sich hier etwas abschneiden. Wenn aber Gott, da er seinen Zorn erzeigen und seine Kraft kennen lassen wollte, in viel Geduld die Gefäße des Zorns, die fürs Verderben fertig geworden waren, ertrug. Gott ist ja geduldig gewesen mit Pharao. Nachdem Pharao nicht auf ihn hören wollte, hat Gott ihn getragen. Er war fertig fürs Verderben. Aber Gott hat ihn nicht einfach so in die Hölle geworfen, sondern hat ihn mit aller Geduld getragen, die ganze Zeit, bis er Israel endgültig ziehen ließ. Gott ist geduldig mit Sündern, die nicht gerettet werden wollen, die nichts mit ihm zu tun haben wollen. Das ist der Gott, den wir haben. Gott ist der Gott, der unser Nein nicht immer annimmt, sondern uns Zeit gibt. Und wenn er dieses tat, damit er kennen lasse den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit, die er im Voraus zur Herrlichkeit bereitete, an uns, die er auch rief, nicht nur aus den Juden, sondern auch aus den Völkern, ist er nicht auch uns gegenüber geduldig gewesen? Hat er sich nicht sehr viel abgegeben mit uns, bis wir so weit waren, dass wir Erben der Herrlichkeit würden? Wie er auch in Hosea sagt, ich werde nicht mein Volk, das ist ein Name mit Bindestrichen, nicht mein Volk, so hieß Israel. Ich werde nicht mein Volk nennen. Israel ist abtrünnig geworden und hat verdient, den Namen nicht mein Volk zu tragen. Aber Gott hat gesagt, ich werde Israel nicht abgeben. Ich werde geduldig sein. Ich will es nicht verwerfen. Es ist verworfen, weil es sich selbst, weil es mich verlassen hat. Aber ich will es wieder zu mir holen. Er kann das Verworfene wieder wählen, annehmen. Wie er auch in Hosea sagte, ich werde nicht mein Volk nennen und die Nichtgeliebte, Geliebte nennen. Und, eine weitere Stelle, es wird geschehen an dem Ort, an dem zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, dort werden die Söhne, werden sie Söhne des lebenden Gottes genannt werden. Ich sollte hier wieder etwas einschieben. Zu dem Wort Erwählung selbst. Erwählung ist ein Wort, das man oft in die Ewigkeit zurückschiebt. Man sagt, es ist etwas, es sei etwas, das in der Ewigkeit stattfände und deshalb könnte man nichts dafür tun. Es stimmt wohl, dass Gott in der Ewigkeit erwählt hat, aber das ist nicht die eigentliche Erwählung. Die eigentliche Erwählung findet in der Zeit statt. Im Leben eines Menschen. Und wenn wir das nicht wissen, wenn wir das nicht mitkriegen, dann können wir diese Verse nicht verstehen. Deshalb muss ich das jetzt noch nachholen. Erwählung heißt, übrigens, das heißt nicht Auserwählung. Das ist zu stark. Einfach Erwählung. Und dieses Wort Erwählung ist nicht ein Willkürwort, sondern hat einen ganz bestimmten Zusammenhang. Zwei Beispiele. Jesus Christus, der Messias, wird in der Bibel der Erwählte Gottes genannt. Wenn wir jetzt Erwählung als eine Wahl aus vielen Kandidaten auffassen wollten, manche sagen ja, viele sind berufen, wenige sind erwählt, also Gott wählt sich einige aus der Masse der vielen. Wenn wir Erwählung so auffassen, dann werden wir schieflaufen. Dann werden wir dieses Wort von Jesus nicht verstehen. Denn als Gott daran dachte, einen Erlöser für uns zu bekommen, dann gab es keine große Zahl von Kandidaten. Es gab keine große Auswahl. Es gab nur einen, der in Frage kam, Gott selbst. Und er wurde Mensch. Er hat keinen Engel geschickt. Er selbst kam in Frage. Aber wie ist dann Jesus der Erwählte, wenn es keine Auswahl gab, wenn es nur einen gab? Wie kann es dann Erwählung geben? Das ist genau der Punkt. Erwählung ist nicht Auswahl aus einer größeren Auswahl, sondern ist ein Bezugswort. Jesus ist der Erwählte Gottes, weil er Gott lieb ist. Er schätzt ihn. Dies ist mein geliebter Sohn. Erwählung heißt vorzüglich geachtet, für kostbar geachtet, geschätzt. Der Messias ist der Erwählte Gottes, weil er kostbar lieb in Gottes Augen ist. Deshalb das Wort bei der Taufe von Jesus. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen. Und die Engel sind ebenfalls Erwählte. Aber es gab keine große Zahl von Wesen und nun hätte Gott gesagt, ja, diese sollen jetzt Engel werden. Nein, sie waren von Anfang an Engel. Von Anfang an Erwählte, ihm kostbar, geschätzt. Er liebt seine Engel, sie sind seine treuen Boten. Und wenn wir Erwählte sind, dann sind wir Menschen, die er erfasst hat, die bereit waren, in Buße und Reue zu ihm zu kommen. Und er hat uns erfasst und uns geschätzt gemacht. Vorzüglich sind wir in seinen Augen. Wir werden die weiteren Verse jetzt nicht lesen. Ich möchte zusammenfassen. Paulus macht deutlich in Römer Kapitel 9, dass der Mensch Gott nicht vorschreiben kann, wie er zu ihm kommt, sondern der Weg wird von Gott beschrieben werden. Aber dieser Weg ist sehr einfach und klar. Es ist der Weg, nicht der Leistung, sondern der Weg des Bekennens der Schuld und des Vertrauens auf seine Verheißung. Wer zu mir kommt, den werde ich aufnehmen. Wer da will, der komme. Wer möchte, der darf kommen. Jeder ist eingeladen. Aber es wird dann freie Gnade sein. Es wird dann ein Geschenk sein und nicht ein Lohn auf Leistung hin. Das ist, was Römer 9 uns klar machen will. Und wer diesen Weg einschlägt, den erwählt Gott, den nimmt er an und macht ihn zu seinem Kind. Morgen wollen wir uns mit dem Glauben befassen. Denn das ist es, wovon wir gesprochen haben. Das ist der entscheidende Punkt. Das musste schon in Kapitel 9 anklingen, aber es wird Paulus in Römer 10 dann noch ganz deutlich machen. Morgen früh, so Gott will, im Gottesdienst. Und wenn es hier so ist, wie in den anderen Gemeinden, dann nehme ich an, dass noch solche da sind, die gern sich anschließen möchten im Gebet. Und wir wollen Gott loben für seine große Gnade, die absah von irgendwelcher Leistung, die davon absah, dass wir seine Gebote einhalten mussten. Denn dann wären wir alle verloren. Denn niemand von uns hat Gottes Gebot gehalten. Niemand von uns. Und Gott hat gesagt, es ist aus Gnaden, damit wir seine Barmherzigkeit rühmen sollten. Wollen wir das jetzt tun? Man möchte frei sein und ich schließe dann ab. Wir stehen auf dazu.